Hallo, meine Podcast-Freunde da draußen. Eine kurze Ankündigung, ein kurzes Announcement, bevor wir in die Folge reingehen. Wir von Let's Talk Guitar, wir suchen Verstärkung in unserem Team. Wir würden nämlich gerne die Frequenz von unseren Folgen deutlich erhöhen. Nur so eine Folge zu produzieren, kostet leider ein bisschen viel Zeit manchmal. Man muss hochladen, man muss ein Thumbnail kreieren, man muss Vorbereitungen machen, Fragen ausdenken, blablablab, ein bisschen was dran. Und das ist manchmal echt nicht so einfach neben dem Job, den ich und Fabian auch habe, nebenbei, nämlich bei mir das Content Createn und beim Fabian seinen Weltklasseunterricht. Deswegen suchen wir jemanden, der eventuell uns in organisatorischen Dingen ein bisschen unter die Arme greifen kann. Das heißt, wenn einer von euch Zuhörern da draußen eventuell Lust hat, so ein bisschen Teil des Teams zu werden, hinter den Kulissen ein bisschen mitzuwirken, kreativ sich dort auch ausleben zu können und uns einfach ein bisschen unter die Arme greifen möchte, dass wir da in der Lage sind, noch mehr Folgen zu produzieren, weil wir haben Bock, wir haben massig viel Bock, wir haben sehr viele Ideen, aber die Zeit ist unser größter Gegner. Also, wenn ihr denkt, wow, cool, da hätte ich Lust drauf, ein bisschen was Organisatorisches, ein bisschen im Hintergrund mitzuwirken, dann meldet euch doch entweder bei mir, dem lieben Justin, unter der E-Mail-Adresse justinhombach@web.de oder beim lieben Fabian unter der E-Mail-Adresse fabianratzak@web.de. Ha, so einfach kann's sein. Einfach unsere Namen plus @web.de. Oder meldet euch über die Social Media Kanäle. Mich kann man am ehesten über Instagram erreichen, den Fabian am ehesten über Facebook. Wenn ihr merkt, ihr schreibt uns und ihr kriegt keine Antwort von uns, dann einfach mal einen anderen Kanal versuchen. Vielleicht ist es da dann untergegangen. Aber wir werden definitiv jedem antworten, der da sich bei uns meldet. Alles klar. So, dann würde ich sagen, meldet euch, wenn ihr Lust habt, Teil dieser wunderbaren Reise des Podcastens zu werden. Und jetzt halte ich die Schnauze und gib die Bühne frei für diese echt coole Folge, wo ihr tatsächlich mal so ein bisschen was auf die Ohren bekommt. Haha, viel Spaß. Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien, das bin ich, der Justin Hombach und natürlich der
Fabian Ratzak. Servus Justin.
Hallo, servus alle Fabian, Zuhörer. Grüß dich. So, heute gibt es eventuell ein bisschen was auf die Ohren. Wir haben nämlich heute einen Gast eingeladen, der ein Experte in Sachen Klang- und Audiowelten der Gitarre ist, nämlich den lieben Geronimo. Grüße dich, Geronimo.
Hi, Justin. Hi, Fabian.
Hi, Geronimo.
Hallo. Und das heutige Thema wird sein, nochmal expliziter über Effektschleifen und Effekte zu sprechen. So ein bisschen, was passiert, wenn wir in der Effektschleife hier und da was verändern, dort eine Manipulation reinsetzen, da was alterieren. Weil, ja, Leute, die Let's Talk Guitar jetzt schon öfters gehört haben, werden wahrscheinlich wissen, dass ich keine Ahnung von dem ganzen Kram habe und da oft im Dunkeln tappe, wenn es um solche Sachen geht. Das hat auch die letzte Folge mit dem lieben Nico Schliemann sehr gut gezeigt, als Nico dann anfing mit Dingen wie Delay vor Verzerrung, Delay nach Amp und ich hier gesessen habe und gedacht, hä? Wo redet er da? Delay, ist doch egal, wo das ist. Nee, ist es nicht. Und ich habe hier ein wunderbares Gerät nämlich bekommen von der chinesischen Firma Moa, das GE1000. Das habe ich über die NAM damals bekommen. Das haben die es mir zugeschickt, nachdem das Wochen im Zoll lag und ich vergessen habe, den Zoll zu bezahlen. Und da kann man nämlich wunderbar per Drag-and-Drop alle Effekte einfach hin und her switchen, routen, wie man lustig ist. Und damit wollen wir mal heute ein bisschen experimentieren und gucken, was für einen Effekt hat das, wenn ich ein EQ irgendwo hinsetze, wenn ich ein Delay wohin setze, etc., etc. Das Moa GE1000 ist quasi eine günstige Version vom Quad Cortex, was der Nico uns ja auch schon gezeigt hat in der letzten Folge. Fabian bekommt ja auch bald eins, so wie ich
gehört
habe.
Yes!
Yes! Ich bin auch noch überlegen, mir eventuell eins zu holen, obwohl ich mit dem Moa eigentlich schon ganz zufrieden bin. Aber bevor wir jetzt damit einsteigen, erstmal zu unserem Gast Geronimo. Stell dich doch mal kurz in kurzen Sätzen vor, was du bist, wer du bist, wie du bist und warum du bist.
Hi, mein Name ist Geronimo Sachs. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Noch relativ Jungspund. Jung. Genau, ja. Habe aber tatsächlich schon zwei abgeschlossene Berufsausbildungen. Bin zum einen Musikalienhändler, zum anderen Fachkraft für Veranstaltungstechnik. und befasse mich eigentlich schon seitdem ich denken kann mit Musik und mit Audiotechnik. Und habe mich, seit ich Teenager bin, eigentlich auch in die Thematik E-Gitarren-Sound, Technik drumherum reingefuchst. Genau. Und habe den Justin einfach mal auf der Guitar Summit schon vor 2 Jahren, naja, anderthalb, angesprochen, ob wir nicht mal eine Folge machen wollen. Und ja, dann hat's
jetzt hat's geklappt.
Genau. Jetzt hat's geklappt. Nachdem ich ihn ein Jahr lang komplett vergessen habe und er dann bei der zweiten Gitarre die ankam, so, Moment, erinnerst du dich noch nicht? So, stimmt. Das Ding, weil ich habe deine Visitenkarte nämlich verloren gehabt, aber ich hatte dich noch im Hinterkopf nach der ersten Gitarre mit 2022. Genau, da hat sie mich zuerst mal angesprochen.
Ach, das war die,
Fabian, wo ich nicht da war. Arm gebrochen,
ja, ja, genau. Mann.
Ja, ja. Ich habe es dir nicht übel genommen. Ich dachte mir so, ach, wahrscheinlich will jeder zweite Zuhörer gerne Folge mit euch machen. Da nehme ich das nicht persönlich.
Ja. Ja. Sehr schön, aber schön, dich jetzt hier in der Folge zu haben, Geronimo, und deine Expertise hier mit unseren Zuhörern teilen zu können. Würde ich sagen, gehen wir mal ins Eingemachte. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten, dass wenn ihr redet, weil ich neige immer dazu, dass wenn andere Leute reden, dass ich dann anfange, hier rumzududeln und zu üben. Und dass man dann natürlich in der Aufnahme hört.
Ist ja schließlich auch ein Gitarren-Podcast, oder?
Ja, das stimmt auch wiederum. So, wir gehen mal hier jetzt erstmal explizit in die Kette, die ich habe. Den Sound, den ich jetzt gerade hier fahre, den ihr auch alle hören solltet, ist ein sogenannter 80s Lead Sound im Moa. Und die Kette. Und die Kette, die wir jetzt hier haben, ist, also die Kette, die ich jetzt hier habe, und dann können wir mal explizit reingehen, was man da verändern kann, was das für einen Effekt und für eine Auswirkung hat, ist, dass ich von der Gitarre, so wie es aussieht, direkt in einen Noise Killer gehe, also wahrscheinlich in ein Noise Gate, von dort aus in einen Overdrive. Dann geht's in den Amp rein, das scheint ein J800, also wahrscheinlich ein Marshall-Klon. Dann gibt's eine Endstufe, so wie es aussieht. Ich nehme an, das ist eine Endstufe, ich habe jetzt keine Ahnung, was Endstufen sind.
Wahrscheinlich ein Cap,
sind. Ne? Ja. Ne, Cap kommt danach, das so, okay. Weiß ich noch, Fabian. Was ein Cabinet ist, das kriege ich noch hin,
okay.
Ja. Aber Endstufe, keine Ahnung, was Endstufen sind, müsst ihr mich gleich mal aufklären. Cabinet und danach geht's in ein EQs, das ist ein EQ, genau. Jetzt muss ich kurz gucken, wie wieder zurückkommen. Danach in ein Delay, dann in ein Chorus und dann in ein Reverb. So, das ist meine Kette.
Das ist ein geiler Clean Sound.
Genau, das ist ein kleiner Clean. Schön clean. Genau. Ja. Gib mir doch erstmal zu meiner ersten Frage. Was macht eigentlich eine Endstufe genau? Wozu ist diese Endstufe eigentlich gut?
Ja, genau. Die Endstufe ist der Teil vom Verstärker, der von, einfach gesagt, aus einem leisen Signal ein lautes Signal macht. Im technischen Sinne, wenn man eine Endstufe als Stück Audiotechnik betrachtet, wäre eine besonders gute Endstufe eine Endstufe, die möglichst neutral verstärkt. Jetzt ist es aber so, dass viele Gitarrenverstärker, die wir lieben, aus einer Zeit kommen, wo es gar nicht mal so einfach war, so eine neutrale Endstufe zu bauen. Mittlerweile kriegt man die fast im Hosentaschenformat. Aber damals war da viel Röhrentechnik im Einsatz, die 100 Watt Schiffe, die Plexis damals zum Beispiel, die sind dafür bekannt, dass man sie besonders laut spielen muss, damit sie gut klingen. Und das hat auch mit der Endstufe zu tun, weil die viel ihres eigentlichen Soundcharakters dann über die Endstufe holen. Mhm. Wenn wir jetzt einen moderneren Amp haben, ich will jetzt keine Namen nennen, sagen wir mal Driftwood oder sowas, der ist eher so aufgebaut, dass die Vorstufe den Sound macht und die Endstufe dann möglichst clean diesen Sound wiedergibt. Sprich, der
klingt
dann, ja, genau, im Sinne von neutral. Machen diverse High-Gain-Amps, Engel, die moderneren Mesas auch. Und das hat den Vorteil, dass man einen relativ konstanten Sound über verschiedene Lautstärken bekommt. Ja. Das mal so grob zur Endstufe. Also da kann.
Also das war so ein bisschen die Lösung von damals, wo es hieß, okay, irgendein Marshall Plexi klingt nur geil, wenn der richtig, der Master oder der Volume richtig aufgerissen ist, aber damit man das nicht mehr aufreißen muss, sondern halt auch einen konstanten Sound und leiser Lautstärke hätte, dafür ist dann zum Beispiel eine Endstufe gut?
Jein. Also eine Endstufe ist in jedem Amp drinne. Das Design hat sich einfach über die Jahre verändert. So, man ist mittlerweile bei moderner ausgelegten Amps dazu übergegangen, okay, man holt einfach den ganzen Gain aus der Vorstufe und die und möglichst viel Klangfarbe aus der Vorstufe, die quasi der Teil ist, der deinen Gitarrensound grundsätzlich formt, aber nicht viel verstärkt. So, also nehmen wir jetzt mal dein Moor als Beispiel, das ist auch in gewisser Weise eine Vorstufe. Würdest du da eine Endstufe dranhängen, hättest du ein Amp. Da könntest du laut im Proberaum auf der Bühne mitspielen.
Ach ja, deswegen gibt's ja auch die Campers mit Endstufe und ohne Endstufe.
Genau, genau.
Und die mit der Endstufe brauchst du, um über eine Box spielen zu können.
So ist das, genau, ja. Und das Moor ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil da hast du alles an Soundformung schon mit drin. Und wenn du das jetzt über eine physische Box spielen willst, du hast irgendwie deine 412er im Proberaum und die liebst du, dann bräuchtest du da am besten eine möglichst neutrale Endstufe für, die dir dann möglichst viel Freiheiten lässt und nicht so sehr den Sound schon vorformt. So.
Mhm. Aber wir können auch ja mal ganz kurz,
was gut klingt und was gefällt.
Ja. Genau, da gibt es ja auch verschiedene Typen. Es gibt ja zum Beispiel Class D, dass wir den Leuten das so ein bisschen vielleicht erklären.
Genau. Ne? Ja, also Class D ist, sage ich mal, die modernste Variante. Die haben den Vorteil, dass die sehr leicht sind und da enorme Leistungen bringen. Also es gibt mittlerweile Pedalboard-Endstufen, die haben deutlich über 100 Watt, haben aber die Größe von einem Doppelverzerrer so, und wiegen auch nicht viel mehr. Die kann man sehr gut mit sich rumschleppen. Das sind jetzt also, egal welche Klasse es ist, das sind Transistor-Endstufen, die von Natur aus ziemlich neutral sind. Mhm. Das andere Thema wären Röhrenendstufen. Da gibt es auch welche im 19-Zoll-Format, die man einfach so einzeln erwerben kann. In den 80ern war das ein großes Ding, weil da einfach viel mit Racks gearbeitet wurde und man da die totale Soundschlacht haben wollte. Bei Röhrenendstufen, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Ich will nicht sagen, dass die Röhre an sich der Hauptfaktor ist für die Soundfärbung, aber man kann da klassischerweise schon ein paar Unterschiede festmachen. Also klassischerweise würde man sagen, eine Röhrenendstufe mit EL34 Röhren, die wird eher mittig klingen, wäre eher so das Marshall-Ding. Eine Endstufe mit 6L6 Röhren wird ein bisschen offener klingen, ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen mehr Wumms untenrum. Eher so das amerikanische Ding. Jetzt sagen wir mal ein Mesa Rectifier zum Beispiel, der hat eine 6L6 Endstufe.
Super interessant. Dinge, von denen ich gar keine Ahnung habe.
cool. Aber jetzt hast du
was, die Ahnung. Was gibt's noch? Das sind jetzt die beiden. Das sind so die klassischen. Das ist auch dann der große Unterschied zwischen einem amerikanischen und einem britischen Verstärker, die Röhren, die letzten Endes drin sind, oder wie? Dann gibt es bestimmt noch mehr Faktoren.
Da gibt es noch mehr Faktoren. Also tatsächlich, der Christian Kohle hat letztens ein sehr gutes Interview gehabt, das kann ich empfehlen, mit Steve Fryette heißt er, das ist auch so ein Boutique-Amp-Builder aus den USA. Und tatsächlich ist das Entscheidende das Amp-Design. Also es ist jetzt nicht so, dass du in Mesa EL34 Röhren reinsteckst und es wird ein Marshall draus. Es macht natürlich was, aber so ein Amp ist natürlich auch für eine bestimmte Röhre designt und spielt da seine Vorteile aus. Marshall im Endeffekt klingt so, weil er wie ein Marshall designt ist. Da gibt es Unterschiede in der Klangregelung, da gibt es Unterschiede in der Gain Stage.
Verstehe. Was würde denn jetzt rein theoretisch passieren, wenn ich jetzt hier in meinem Moor hingehe und die Endstufe ausschalten würde? Wie würde das dann einen Effekt auf den Klang haben?
Das kann ich jetzt nur mutmaßen. Ich würde sagen, es wird auf jeden Fall ein Stück Soundfärbung verloren gehen. Es klingt
vielleicht. Gucken wir doch mal.
Genau.
Guck mal, hier, das wäre nämlich mit Endstufe an. Mach die Endstufe mal aus. Ja, man merkt schon, deutlich dumpfer. Ja. Es ist ein anderer Klangfarbe, ein anderer Sound. Nicht so, wie da reinkommt. Jetzt versuche ich, die Endstufe mal wieder reinzubringen. So, das war genau ein EL34. Genau. Ja, da merkt man, das ist jetzt deutlich schön lastig. Das ist ja auch ganz cool bei solchen Geräten, dass ich jetzt mal auch den Unterschied zu einem 6L6 deutlich bauchiger, deutlich bassiger. Jetzt wieder 34er. Viel mittiger. 84er, was könnte das sein?
84er, klassisch zum Beispiel Vox AC30.
Ja. Ah, ja, genau.
Das ist so der bekannteste EL84.
Ich bleibe mal bei dem normalen EL34er. Aber ja, da hat man ja schon deutliche Unterschiede gehört. Zwischen einem dumpferen Klang, einem mittigeren Klang. Sehr,
kantiger.
Sehr gut. Also da fängt ja dann schon auch so eine sehr interessante Klangfärbung per se einfach an, dass man da halt gucken kann, mit gefällt der Grund-Amp-Sound, aber ich würde gerne ein bisschen mehr mitten rausholen, also wechsle ich jetzt mal hier so einfach mal die Endstufe. Das geht ja jetzt hier zum Glück einfach. Ich glaube, in einem Amp die Amp-Stufe zu wechseln, ist jetzt nicht so einfach, oder?
Richtig, genau. Ja. Da müsste man schon Werkzeug anlegen, dass das wirklich einen großen Unterschied bringt.
Ja.
Hängt natürlich vom Amp ab. Aber ja, das ist ein klarer Vorteil bei so digitalen Geschichten, dass man einfach wahnsinnig flexibel ist und ohne Kosten einfach mal rumprobieren kann, was einem
wirklich gefällt. Ist in der analogen Welt nicht so möglich.
Aber ich hätte mir jetzt gedacht, in der analogen Welt, dann ist das halt mehr so, dass man sagt, okay, das ist die Charakteristik von dem Amp, mit der muss man halt jetzt auch leben. Ja. Weil man wird da vielleicht auch so ein bisschen verwöhnt, dass ich halt hier jetzt all die Möglichkeiten habe, anstatt zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Amp, den lerne ich jetzt richtig kennen, den Sound lerne ich kennen und lebe auch mit dem Sound, den ich da habe. So. Ja. Weil ich bin ja jemand, der schon immer digital aufgewachsen ist. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, früher, als ich noch mehr Auftritte so mit Anfang 20 etc. gespielt habe, mit anderen Bands im lokalen Bereich, gab es manchmal Bands und Gitarristen, die sehr darauf bestanden haben, ihren Amp definitiv zu spielen, die da super unflexibel waren. Mir war das immer egal, welchen Amp ich gespielt habe. Hauptsache, ich habe Verzerrung und Delay gehabt. So, das waren die zwei wichtigen Dinge. Damit kam ich klar. Und da musste ich auch oft mit leben irgendwie bei irgendwelchen Festivals, die schlecht organisiert sind von irgendeinem Dorf, wo man dann halt eben nur einen Amp haben kann, weil der FOH wieder alles irgendwie verkackt hat. Ich meine, die Schuhe, die FOH hat die Schuhe geschrieben, aber wo ich gemerkt habe, okay, es gibt da echt Leute, die wirklich, die sagen, die wollen nicht auf ihren Amp verzichten, eben vielleicht, weil sie den Sound und den Amp so gut kennen und das vielleicht auch ein Trademark von ihrem Sound letzten Endes ist. Fabian, wie ist das bei dir? Wie geht's nur mit sowas? Und bist du auch jemand, der sagt, nee, ich muss definitiv mein Amp haben, ansonsten geht's nicht? Oder bist du da auch flexibel?
Ich bin da super flexibel. Also natürlich, mittlerweile spiele ich ja das Tonex in Verbindung mit dem Helix Effects.
Jetzt so du meine... wechselst ja auch viel, genau, stimmt.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich beim Tonex jetzt echt schon seit Anbeginn, seitdem es das gibt. Ich glaube, wann ist das denn rausgekommen? Letztes Jahr oder so? Keine Ahnung.
Ja,
auf jeden Fall über ein Jahr. Und damit bin ich super happy, wenn man die richtigen Captures natürlich hat. Das ist ja bei den digitalen Geschichten immer so, wenn du... Das Geile ist, ich habe echt super viel gelernt, was Amps angeht, die Charakteristiken. Ich habe vorher auch Röhren-Amps gespielt. Ich hab den Amp One gespielt, ich habe Marshall gespielt, ich habe einen Boogie gespielt. Das heißt, ich weiß, wie die halt in der realen Welt klingen oder klingen sollen.
Ja.
Und dann kann man das halt ganz gut anpassen. Habe ich auch immer sehr damit auseinandergesetzt, Pedale und auch Effektschleifen und so weiter und so fort. Und also ich brauche jetzt nicht unbedingt meinen Sound. Aber was ich gemerkt habe, es gibt ja halt eine andere Inspiration beim Spielen. Und das ist halt was ganz Wichtiges. Ne? Vergleich's mal so, wenn du jetzt dann mit deiner Ibanez spielst oder jemand gibt dir eine Strat, das macht was mit dir. Natürlich verändert dich das nicht vom Spieler, keine Frage, das nicht. Und man wird immer nach sich selber klingen, aber trotzdem.
Es macht was.
Das stimmt, macht was. Stimmt, ne? Schon, das, ja. Darum geht's, glaube ich.
Das stimmt schon. Hattet ihr dann schon mal Amps gehabt, wo ihr gesagt habt, boah, nee, ich komme mit diesem Amp-Sound nicht klar, der gefällt mir einfach nicht, ich tweak hier so viel ich will und der Amp ist nicht schlecht, aber das ist halt einfach nicht mein Sound. Hattet ihr schon mal solche Erfahrungen gehabt?
Auch das.
Ja.
Fang ruhig an.
Ich hatte zum Beispiel im Laufe meiner Ausbildung die Begegnung mit einem Mesa Mark V, was echt ein super guter Amp ist, super hochwertig, wahnsinnig viele Optionen. Aber ich bin damals einfach nicht damit klargekommen, weil, ich habe den nicht besessen, aber wir hatten den im Laden, weil ich damals einfach noch nicht wusste, wie man die Dinger gescheit einstellt. Weil da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurück, die Mesas, die haben die Klangregelung von den Kanälen vor der Verzerrung sitzen und haben dann nochmal zumindest die Mark-Serie einen grafischen EQ hinter der Verzerrung und man muss da schon ganz gut wissen, wie man die jeweilige Klangregelung einstellt, dass da der Sound rauskommt, den man haben will. So.
Hm. Interessant, interessant. Können wir ja gleich mal drauf eingehen, auf das Thema EQ, weil du mir ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt hast, dass das sehr wichtig ist. Ich meine jetzt so Dinge wie Cabinets etc. sind klar, die machen auch viel Sound aus. Da würde ich auch mal jedem raten, der so ein digitales Gerät hat, mal mit verschiedenen Cabinets rumzuexperimentieren. Ich finde, da ist der klangliche Unterschied mit am größten, wenn ich ein anderes Cabinet reinhaue.
Mindestens 50% deines Sounds.
Ja.
Ist der Cabinet? Mhm. Okay. Das finde ich wirklich faszinierend, was verschiedene Cabinets so ausmachen, und spiele auch echt gerne mit rum, wenn ich mit sowas rumspiele. Was nicht gut ist, das lenkt nämlich vom Üben ab, aber der gut ist
ja auch. Ja, das ist halt die Gefahr, ne, dass man sich da so ein bisschen verliert. Ne?
Das ist das Ding, ja. Aber jetzt mal eben zum EQ gesprochen. Ich habe jetzt hier nach meinem... Ich wollte kurz was testen, weil ich habe ja hier die Möglichkeit, zum Beispiel die Endstufe zu nehmen und die vor den Verstärker zu setzen. Ist das etwas, was das schon mal gemacht hat? Das ist jetzt davor. Macht das überhaupt einen Unterschied? Kleinen, oder? Ich setz die Vorstufe mal hinter das Cabinet. Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. Nein, macht, glaube ich, keinen Unterschied. Ich glaube, das ist denen egal. Vielleicht, ja, weil glaube, das wirklich das, physikalisch
ich glaube, das haben die extra ist. So gemacht. Genau.
Ja, ja, also im Digitalen ist das wahrscheinlich auch einfach nur ein Filter, dass sie gesagt haben, okay, der Endstufenblock ist halt eine EQ-Kurve mit einer bestimmten Charakteristik. Und da kann man halt rumspielen. Physikalisch wäre das natürlich nicht möglich, außer man hasst sein Amp. Dann geht natürlich alles, ja.
Also was ich aber auch immer sehr lustig finde, ist natürlich mit Cabinet. Dann nehmen wir das Schöne ohne Cabinet.
Geil.
Ja. Geil.
Lo-Fi.
Tatsächlich auch das kann was haben. Also zum Beispiel, wenn man sich Bilderbuch mal anhört. Ich weiß nicht genau, wie der Gitarrist seine Sounds macht, aber teilweise klingt es einfach so, als ob die Cabinet-Simulation aus wäre. Und es hat auch was, ja.
Ja, genau, da sind wir wieder bei so Nischengeschichten. Ne? Das kann manchmal auch geil sein. Ne?
Ja.
Das stimmt, das stimmt. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich meine, es ist ein ekliger Sound ohne den Cabinet, aber es ist ein Sound. Also, und Leute haben sich ja auch früher beim ersten Verzerrer wahrscheinlich auch gedacht, boah, was ist das Ekliges so, aber hey,
es hat
seinen Nutzen irgendwann gefunden. Ich glaube, man muss halt einfach nur wissen, was man da tut. Und so jemanden wie mir darf man sowas nicht in die Hand drücken, weil ich hätte keine Ahnung, was ich da tue, wird wahrscheinlich komplettes Album aufnehmen damit, mir denken, klingt doch geil, wo sich jeder denkt, was zur Hölle ist das denn für ein Gitarrensound? Aber wenn man weiß, was man da tut, dann kann man damit natürlich auch rumspielen, so wie am Instrument. So wie mit Musiktheorie etc.
Ja, genau. Ja, kleine Anekdote, wo du jetzt gerade vom ersten Verzerrer sprichst. Eins der bekanntesten Fuzzlicks der Rockgeschichte, Satisfaction von den Stones, wurde mit einem Fasspedal eingespielt, was gar kein Fasspedal war, weil sie wollten eigentlich eine Trompete haben, die dieses Lick spielt. Und das Pedal, was sie benutzt haben, war damals beworben als ein Trompetensimulator für die Gitarre. Und das sollte nur ein Platzhalter werden fürs Studio. Geil. Und am Ende ist das dann auf der Aufnahme gelandet. Also es ist manchmal echt, wenn man mal so ein bisschen reinschaut, wie Gitarrensounds sich entwickelt haben und wie sie entstanden sind, ist das ziemlich lustig, weil es einfach aus der Not raus manchmal kam.
Ja, das ist super spannend. Also es gibt auch sehr coole YouTuber, ich kenne jetzt nicht vom Namen alle, die sich meinen, aber gibt es ganz viele coole, die sich mit sowas beschäftigen. Was ich mal ganz interessant fand, waren Videos von Rob Scallion, der mal zu der Person gefahren ist, die, glaube ich, die meisten Pedals oder Guinness-Buchhalter der Person ist, die meisten Pedals haben. Und dort haben sie dann mal auch viel über Pedals gesprochen und viel eben so Anekdoten rausgehauen. Das ist super interessant, so wie die ersten Pedals und die ersten Verzerrer etc. so entstanden sind.
Ja.
Weil wer kommt denn auch auf die Idee, eigentlich einen cleanen Sound so zu übersteuern, dass es halt so klingt. Das ist ja eigentlich erstmal gegen jede Regel sozusagen, aber
richtig.
Rock'n'Roll.
Dadurch sind die besten Sachen entstanden, ne?
Ja.
Genau.
Das wollte man früher auch gar nicht. Man hat zum Anfang der E-Gitarre auf Konzerten wollte man Verstärker eigentlich mit einem möglichst cleanen Headroom bauen und die Verzerrung, die diese Röhrenverstärker erzeugt haben, waren eigentlich unerwünscht. Und auch das, dass die Speaker diese krasse Höhenbeschneidung, diese komische Charakteristik haben, kam nicht aus Sounddesign-Gründen, sondern einfach, weil man damals so Speaker gebaut hat. Die waren halt einfach sehr, sehr effizient und ja. Und so ist halt dann halt irgendwann der Rocksound entstanden, weil man dann gemerkt hat, okay, wenn ich mein Amp jetzt laut spiele, dann klingt das doch irgendwie ganz geil, obwohl er das nicht soll. Ja.
Und dann wird es irgendwann eine Hörgewohnheit, ne?
Und genau, genau. Und jetzt, ich meine, 80% von dem, was ich jeden Tag höre, ist ein High-Gain-Verzerr-Sound oder was ich selber spiele. Ja. Ist alles verzerrt.
Ja.
Verzerrung ist mein Leben. Ja.
Das verzerrte Leben des Justin.
Könnte man fast ein Sticker draus
machen. Das könnte das sein. Könnte so ein Romantikroman oder neue deutsche Deutschliteratur sein von 1870. Das verzerrte Leben des Justin Hombachs. Plus die Leiden des jungen Werthers. Jetzt im Angebot.
Jetzt als Reklam.
Ja, genau. So nenne ich meine Biografie irgendwann, die ich nur für mich selber schreibe. So, EQ. Jetzt, genau, du hast, wie gesagt, im Vorgespräch gesagt, EQ ist ganz wichtig. Ich habe jetzt hier hinter einem Amp, hinter dem Cabinet ein EQ. Was könnte ich denn, gibt's da Möglichkeiten mitzumachen? Weil da habe ich nie drüber nachgedacht, dass man dass der EQ eventuell in der Schleife einen Effekt auf den Sound hätte.
Ja, also, wir gehen mal wieder von einem analogen Setup aus, weil das ist im Endeffekt das, was wir in deinem Gerät danach bauen. Mhm. Die Sache, die ich eben schon am Beispiel Mesa Mark V angesprochen habe, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die EQ-Positionen auf den Sound wirken. Weil ihr habt das bestimmt schon oft gesehen, dass Gitarristen einen Röhrenamp spielen und dann ihren Rhythmus-Sound schon mal mit einem Tube Screamer von Ibanez anpusten. Mhm. Die machen das nicht, weil ihr Amp zu wenig Verzerrung hätte. Bei einem Mesa Rectifier zum Beispiel, der hat Gain ohne Ende.
Mhm. Aber also, lass mich raten, ich weiß was, um die Mitten zu boosten.
Richtig. Der Tube Screamer. Der Tube Screamer klingt als Verzerrer an sich relativ unspektakulär, der klingt relativ mittig, ist auch halbwegs bassarm. Aber genau das macht ihn zu einem guten Booster, weil wenn man den relativ clean einstellt und vor den Amp hängt.
Macht das schön tight.
Genau, macht das schön tight. Der schiebt die Verzerrung nochmal in den Mitten an, nimmt vor der Verzerrung die Tiefen raus, die sonst matschen würden. Und mit dem Tonregler kann man dann nochmal so ein bisschen Brillanz dazugeben oder so ein bisschen Höhen rausnehmen. Genau, aber was wir im Endeffekt von diesem Pedal wollen, ist das EQ-Preset Tube Screamer. Und genau dasselbe erreichen wir auch mit deinem EQ-Modul, wenn man das vor den Amp hängen würde.
Mhm.
Ja, genau.
Also
der war so das Beispiel, um das mal ein bisschen audiotechnisch zu erläutern, was da dann mit dem Tube Screamer überhaupt passiert, weshalb uns Gitarristen das so gut gefällt, wenn der einfach vorm Amp ist, bei manchen Amps. Genau, okay. Also wir könnten jetzt zum Beispiel mal ausprobieren, dass du den EQ einfach auf eine Kurve, die Bässe beschneidet und mitten anhebt, einstellst und dass du den mal vor den Amp-Block und zwischen die Vorstufe und die Endstufe klemmst.
Also, okay, nochmal. Das heißt, ich soll den EQ wie einstellen, dass er die Bässe beschneidet, ne?
Genau. Ist das ein grafischer EQ oder
das was? Ist jetzt gerade, lass mal gucken, ob ich Unterschiede habe, ob ich auch einen grafischen EQ hier drin habe. Nee, ich habe nur, das ist, wie viel? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9 Bänder. Oder 10.
6 Band.
Ach, EQ. Das langt doch, ja.
Dann. Oder? Warte mal, hier ist noch 2. Nee, sind sogar. Wahrscheinlich 10-Band-EQ,
okay, ja, dann kannst du alles so unter 150 Hertz ein bisschen absenken.
Ja.
Dann würde ich so 500, 800 Hertz ein bisschen reinmachen. Und
unter 150 ein bisschen absenken. Ah, okay, was ich jetzt hier mache, ich habe hier drei Regler, damit die Leute sich das auch mal visuell vorstellen können. Ich habe drei Regler unter 150 Hertz, einmal bei 126, bei 62 und bei 31 Hertz. Mhm. Und da kann ich jetzt quasi wie ein Lautstärkeregler die dB-technisch runter und hochziehen.
Genau.
Und zieh die mal ein bisschen runter. Ab wann fängt so eine Gitarre herztechnisch an? Ab wann hört man, also welchen 80 Bereich?
80 oder 90, ne?
Ja, das kommt bei einer 6-Seiter-Gitarre, würde ich auch sagen, so, also unter 80 Hertz ist da jetzt nichts, was der Tontechniker gerne haben will dabei. Okay. Deshalb kann man da durchaus großzügig rausnehmen und auch deshalb unter 150 Hertz Da wird sich auch der Sound nochmal aufräumen, wenn man den EQ-Block dann vor die Vorstufe setzt. Das werden wir gleich hören.
Und ab wann hört man die Gitarre nicht mehr? Welche Hertz sind quasi egal? Ich habe mal irgendwas gehört, von wegen alles über 8 Kilohertz oder sowas ist eigentlich egal in der Gitarre, weil es da eh nichts gibt oder so.
Ja, also das ist so ein bisschen vom Fall abhängig, weil du natürlich nicht nur den Grundton produzierst, sondern auch Obertöne, die da mitschwingen. Aber ja, ich würde auch sagen, alles über 7, 8 ist dann schon sehr, sehr high-endig.
Ich meine, also das hat ja auch einen Grund, weswegen zum Beispiel Gitarren, Speaker, Cabinets auch meistens nur bis 7, 8.000 gehen, ne?
Genau, ja. Also habe ich vorhin schon mal angesprochen, so diese Höhenbeschneidung, die da ein typischer Gitarrenlautsprecher hat, trägt auch ganz viel dazu bei, dass unser Gitarrensound nicht so sägt, wenn wir eine Speaker-Simulation oder eben physischen Lautsprecher im Signalweg haben. So, das nimmt so das Unangenehme direkt weg.
Das ist dieses Fizzeln oben, was man quasi hat, wenn ich den Cabinet ausschalte, dieses sägende, das nimmt der weg.
Genau.
Habe ich mich immer gefragt, warum klingt es mit Cabinet eigentlich so scheiße und ohne Cabinet so scheiße und mit Cabinet so gut? Okay, verstehe, weil der obenrum einfach sehr viel aufräumt und dort wegschneidet.
Ja.
Interessant. Wow. So, was sollte ich jetzt anheben? Ich habe jetzt unter 150 Hertz alles mal so auf minus 5 dB gesetzt.
Und so, jetzt so 500, 800 Hertz mal in dem Bereich kannst du
wie viel dB ungefähr hochziehen?
3. Nehmen wir mal 3.
Okay. Einmal 500 Hertz, 3 dB. Mhm. Und dann machen wir mal 1 Kilohertz, 3 dB, weil 800 habe ich gar nicht hier in dem. Und dann klingt das jetzt so.
Okay.
Okay, der ist jetzt hinter dem Cabinet quasi mein EQ.
Ja, dann würde ich sagen, nächster Step wäre im Effektloop. Also sprich zwischen dem Power-Amp, der Endstufe, und der Vorstufe.
Ah, dazwischen den mal reinzuhauen. Genau. Okay, lass mich das probieren. Also ich habe jetzt quasi dann Amp, EQ, Endstufe, korrekt?
Kannst du gleich nochmal, sorry, damit die Zuhörer das auch gut hören, einmal so einen A-B-Vergleich machen.
Ja, warte.
Okay, mit an und aus, mit dem Equalizer meine ich.
Achso, mit Equalizer
an und aus? Ja, einfach an und aus, damit man da wirklich merkt, okay, was tut sich da jetzt?
Okay, warte, da muss ich mal ganz kurz hier was checken. Ob ich den, warte mal, jetzt muss ich kurz was überlegen. Weil ich habe vorhin nämlich beim An- und Ausmachen einfach den immer gelöscht und wieder reingetan, aber jetzt habe ich den ja ein bisschen verändert. Mal gucken, ob es den. Ah, ja, okay, das ist jetzt. Ah, okay, ich verstehe. Ich lerne dieses Gerät kennen. Das ist jetzt aus. Das ist an. Okay.
Mhm. Ja, das klingt jetzt erstmal ziemlich nasal. Mhm. Wir schauen dann mal, wie es gleich.
Genau, jetzt setze ich den mal zwischen Amp und also nochmal so zum Hören, das ist jetzt hinter dem Cabinet. Und jetzt setze ich den mal dazwischen. Fällt mir jetzt, warte mal, ich mache den nochmal davor, ich will nochmal den Unterschied hören. Jetzt nochmal zwischen Amp und Endstufe, hast du gesagt, ne? Mhm,
genau.
Da höre ich jetzt keinen Unterschied.
Oh, ja. um da schon mal den was da technisch anders ist, zu erklären. Mhm. Wenn du ein EQ in deinem Effektgerät oder in deinem Prozessor hinter die Speaker-Simulation steckst, ist das der letzte Filter, den du hast. Das wäre sonst die Speaker-Simulation. Das kommt quasi dem EQ, den der Tontechniker bei einem Konzert dir drauf gibt, gleich von der Funktion. Mhm. Wenn du das jetzt Wir sehen auch mal die Speaker-Simulation als
EQ
als EQ quasi. Mhm. Und bei moderneren Lautsprechersimulationen auch als dynamisches Glied. Also der formt nochmal den Sound ordentlich vor. Heißt, der Effekt, je weiter du in der Kette vorrückst, wird der Effekt geringer. Wir hatten jetzt den krassesten Effekt hinter der Amp-Simulation. Genau.
Das heißt, es würde jetzt auch nochmal einen Unterschied geben, wenn ich den EQ vor dem Verstärker mache.
Richtig, genau. Ja, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil das so dieser klassische Boost ist, um die Verzerrung an sich nochmal
zu formen,
tighter zu machen.
Okay, dann lass mich das mal probieren. Ich mach den nochmal hinter den Cabinet, damit wir das hören.
Ja.
Ja, mein Groove-Gear hier weg, damit er mal die tiefe E-Seite spielen kann. Vielleicht mache ich einfach mal das Delay und den Reverb mal kurz aus. Damit man auch dort einfach ein bisschen von den Chorus. Das ist ja wirklich 80s hier. Chorus, Delay, Reverb, alles drin. Das ist jetzt hinter dem Cabinet. Jetzt mache ich die mal vor den Amp, quasi hinter dem Drive, den ich da habe.
Ja.
Oh!
Also dann merkst du den Unterschied direkt.
Genau.
Hallo! Dann ist
das schon wieder ein bisschen organischer.
Was bist du denn? Nochmal so zum Vergleich, das ist jetzt wieder vor dem Cabinet. Dünn, mit Fett,
da klingt's einfach nach nix, das will man
eigentlich. Das klingt alles so nach durch die Nase gesprochen.
Richtig.
Jetzt hinter dem Drive. Geil, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja. Ah, und das jetzt quasi, weil er nimmt das verzerrte Signal und boostet quasi im Verzerrersignal nochmal die Mitten und dann geht das alles in den Amp rein.
Hattest du es jetzt vor dem Amp-Block oder?
Ich habe es jetzt vor dem kompletten Amp-Block. Also ja, jetzt genau. Ist meine Kette Noise Killer, Drive und dann EQ und jetzt halt dann Kopf, also Head und Endstufe und ganz Kram.
Genau, jetzt boostet er dir schön die Mitten, die man bei so einem saftigen, verzerrten Sound einfach haben will. Würdest du jetzt da die Bässe reindrehen ohne Ende, dann hättest du, naja, könnte auch cool klingen, wäre dann aber vielleicht so ein sehr fuzzy, undefinierter Sound. So, und wir holen uns quasi mit diesem Mid-Boost und der Beschneidung der Tiefen vor dem Amp-Block holen wir uns einfach die Definition.
Ey, mega spannend. Aber würde jetzt das passieren, wenn ich den zum Beispiel auch noch den EQ vor den Amp setzen würde?
Mal vor dem Pedal meinst du?
Vor dem Pedal meinst du,
ja. Ja, klar.
Ich mach nochmal dahinter. Ah, okay, das ist, man merkt, die Verzerrung ist dann halt einfach im EQ noch drin und davor ist halt einfach die Verzerrung noch nicht, weil es ja erst EQ'd wird und dann verzerrt und andersrum, jetzt wird es verzerrt und dann EQ'd.
Ja.
Das ist schon krass, ne, was da passiert.
Ja. Ey, das ist ja echt spannend. Ja.
Und je nachdem, was man bezwecken will, kann man dann sagen, okay, ich benutze den EQ an dem Punkt oder an dem Punkt. Weil wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du gehst in den Proberaum, du hast deinen einen High-Gain-Sound, willst das Ding einfach mal in die PA stecken und ein bisschen proben und du sagst, boah, da ist irgendwie was mich gerade total nervt, du weißt aber, dein Preset an sich ist cool. Dann setzt du einfach den EQ-Block hinter deine Lautsprechersimulation und hast dann für deinen kompletten Sound einfach nochmal ein EQ und kannst dann das, was dich nervt, einfach rausfiltern.
Ja. Ach, ey, das hätte man mir mal vor 10 Jahren sagen müssen. Meine Fresse, weil ich das immer im Proberaum hatte. Ich hatte meinen Line 6 Wetter 2 und das klang mit der Box alles cool, aber wenn ich den eingesteckt habe über XLR ins Mischpult rein, klang es irgendwie nicht mehr so cool. Ja. Und dann habe ich den EQ so verändert, dass es über die Box nicht mehr wieder cool klang, sondern Dank halt dann über das Ding. Ach, Menschenskinders. Hätte ich damals doch ein bisschen mehr über sowas gelernt, anstatt über Patches.
Da kennt ja wahrscheinlich auch jeder das Phänomen, ich sag mal, wenn du zu Hause Sounds einstellst, ne, und dann gehst du auf einmal in den Proberaum und dann spielst du mit der Band und dann denkst du, what the fuck, was passiert denn jetzt hier? Das geht ja gar nicht.
Das, ne? Da muss man echt aufpassen. Das ist sehr gefährlich übrigens. Ja. Also so schön die digitale Welt ist, ich denke, man sollte, bevor man jetzt groß giggt mit so einem komplett digitalen Setup, das ist ja bei vielen Bands schon so, dass die dann ihre digitalen Prozessoren haben, gehen damit in ihren In-Ear-Mixer, proben damit in ihr alles fein. Aber wenn du das dann in einen Raum schickst und das dann nochmal gemischt werden muss für ein Live-Gig über eine PA, kann das alles ganz anders klingen. Also da würde ich empfehlen, guckt einfach mal, was da aus einem physischen PA-Lautsprecher rauskommt und wie sich das dann in einer Live-Situation durchsetzen würde, damit ihr da...
Oder, was auch super gut funktioniert, so mache ich das zum Beispiel und bis jetzt immer super Erfahrung gehabt, du nimmst ja einfach Referenzaufnahmen, das heißt wirklich gute, wo du weißt, die sind klanglich Referenz für alle möglichen Leute und versuchst die Levels abzugleichen und checkst dann, wie setzt sich zum Beispiel die Gitarre durch. Ne? Weil oft hast du halt das Phänomen, wenn du alleine spielst, sind meistens die Mitten immer ein bisschen weniger, ne? Meistens noch mehr Höhen, viel zu viel besser.
Alleine zu viel besser. Halt nicht geil irgendwie so.
Ja, aber Sound, ja. Genau, aber in der Band, ja, das richtig, ist halt das Ding, ja. Ja? Da muss man echt aufpassen.
Gerade das Thema Bass. So, ja. als Gitarrist im stillen Kämmerlein, da neigt man dann dazu, oh, das klingt so fett und die Palm-Mutes kommen und ist das nicht schön? Und dann ist man da halt in der Band, gerade jetzt eine Band, wo es ein bisschen härter zur Sache geht, da hat man dann einen Bassisten, der auch seinen Platz haben will und dann hat man dann einen Schlagzeuger, der dann auch nochmal eine kräftige Bassdrum liefert und auf einmal hört man dann nur noch Matsch und da ist man halt mit so einem aufgeräumten, mittigen Sound, ist man da echt im Vorteil, weil man gut durchkommt.
Hast ein Glück, spiele ich nicht in harten Bands, ey. Nee, ja, klar, okay, das ist ja, interessant.
Aber man muss halt dazu sagen, das ist halt auch ein Glück, dass du hast, dass du da so schmerzfrei bist, was deine Sounds angeht. Also das hast du ja auch schon in vorigen Folgen gesagt, dass du da einfach einen High-Gain-Sound brauchst, der so halbwegs ausgewogen ist und dann einfach spielen kannst. Das macht dich dann halt auch zu einem sehr robusten Live-Gitarristen am Ende des Tages. Ja. So, weil du dich nicht so schnell von irgendwelchen Sachen, die nicht so klingen, wie du es gewohnt bist, ablenken lässt.
Genau. Ja. Das war aber auch früher etwas in meiner Karriere als Live-Musiker, man kennt ja Fabian wahrscheinlich auch, wo ich mir selber auch gesagt habe, nee, ich möchte halt nicht abhängig sein von Amps und so, weil das kann nämlich so schnell passieren, dass du bist auf einem Festival und dann gibt's eine Backup-Line und dann heißt es, nee, ihr müsst die benutzen, weil wir haben keine Zeit zum Umbauen. Ja. So, ihr könnt jetzt nicht, gerade bei, ich sag mal, also es wird jetzt bei großen Festivals eher weniger passieren, aber gerade bei kleinen Festivals, da ist das schon öfters vorgekommen, irgendwelchen Stadtfestivals etc. So, ihr müsst über die Backline spielen und dann muss ich da halt über irgendeinen Marshall spielen und kann man mit klar oder irgendwas anderes. Oder dein Amp funktioniert nicht, hat man ja auch schon ein paar Mal. Und dann geht man halt schnell zu dem Gitarristen von der Hauptband und sagt, ey, kann ich gerade deinen benutzen? Ich brauche nur verzerrten Rhythmus und alles gut. So, verzerrten Lieden, alles gut. Ja, das macht einen schon sehr flexibel. Ja. Und was ich auch immer wieder sage, ist dadurch, dass ich ja auch nie groß mit Röhrenamps aufgewachsen bin, habe ich auch eben keinen so eine Hemmschwelle oder so eine, genau, so ein Problem mit dem digitalen Sound, wo andere Leute vielleicht aufgrund von Latenz etc. viel höheres Einschränkungen in ihrem Spielgefühl haben. Ja. Ich kenne es halt nicht anders.
Ja, das ist eine Gewohnheit, genau. Das ist tatsächlich so.
Genau. Ja, also ich meine, wenn man viel über verschiedene Amps spielt, das hilft einem tatsächlich auch sehr dabei, seinen eigenen Ton zu finden. Weil,
stimmt. Das fehlt mir nämlich. Das habe ich nämlich nicht, weil ich dadurch, dass ich nicht so viel Wissen über das habe, was da eigentlich passiert, weil ich es nie wirklich brauchte, weil ich halt auch durch das Digitale nimmst du halt die Presets und die klingen halt gut, aber 0815, man kam halt noch nie so dazu, seinen eigenen richtigen Ton zu kreieren.
Ja.
Dadurch fehlt mir das auch, diesen eigenen, ich sag mal, Ton im Sinne von M-Ton, so Fingerton etc., das ist immer was anderes oder auch was man spielt so, aber das stimmt, da habe ich dann halt riesige Bildungslücken.
Aber das kannst du ja viel ausprobieren, ne?
Und jetzt durch dieses Wissen
ist das natürlich, genau.
Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, so was natürlich als Gearfreak, der ich auch bin, immer schwer einzusehen ist, der Ton kommt aus den Fingern, was nicht nur heißt, dass man gut spielen muss, sondern auch, dass man ein Gefühl dafür entwickeln muss, wie, was braucht mein Spiel für einen Sound, dass es gut rüberkommt. Und dann, wenn du an dem Punkt bist, dass du irgendwie, wie du es gesagt hast, dass man dann irgendwie Proberaum anderer Amp, dann mal bei dem Gig den Amp hier und da, wenn man das halt ein paar Mal gemacht hat und dann weiß, ich habe einfach ein Gefühl dafür, wie ich einen Amp einstellen muss, dass der das macht, was ich will, dann bist du viel unabhängiger von deinem eigenen Equipment. So, das ist.
Ja. Aber
das
dafür ist brauchst eine harte du halt Reise. Auch eine. Ja, dafür brauchst du auch so eine Vision. Das heißt, du musst vorher eine Vorstellung haben. Was willst du denn hören oder was erwartet
dich? Genau. Ja. Ja. So, das ist. Das
ich glaube,
so,
deswegen sind viele auch überfordert, gerade so mit so digitalen Lösungen, ne? Weil die haben, oder es gibt, ich kenne das von ein paar Schüler von mir, die haben dann eine Vorstellung, die haben keine Vorstellung, die sagen, ich will, dass es geil klingt. Ja, aber was ist jetzt geil? Definiere geil.
Ne? Ja. Das ist echt ein guter Punkt, weil das hatte ich nämlich jahrelang, genau dieses Problem. Ich meine, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gebessert, weil ich auch dank dem Podcast und den ganzen lieben Leuten, die hier dabei sind, jetzt Geronimo oder auch Nico, der mir schon ganz viel auf die Finger gehauen hat und so, hat mir oft einfach gesagt, so, hätte gern diesen Sound, den finde ich geil, aber ich konnte nicht mit dem Finger drauf zeigen, was das ist. Und im Umkehrschluss konnte ich aber auch nie mit dem Finger drauf zeigen, wenn ein Sound nicht geil war. Oder wenn ich jetzt Platten höre, alte Platten von mir, die ich in einem Studio aufgenommen habe, wo ich mir mittlerweile denke, ey, so einen Gitarrensound würde ich nie wieder fahren, den finde ich ja nicht geil. Aber ich wusste das damals einfach nicht, dass dein Sound nicht geil ist, nicht passt, weil das halt einfach diese Erfahrung gefehlt hat. Das ist wie beim Instrument. Woher willst du wissen, dass gerade was unsauber ist oder dass du gerade Fehler machst, wenn du noch nie richtig drauf geschaut hast und auch nicht mit dem Finger drauf zeigen kannst? Richtig. Ah, Moment, hier ist die Handsynchronisation, aber oft so diese kleinen. Das stimmt, da sind sehr viele Parallelen zwischen dem, was man hier am Instrument macht und dem, was im Amp passiert. Und ja, das Wissen ist da, wie in allem in der Welt, die Macht.
Ja, und da muss ich auch sagen, es gibt ja um diverse Stücke Equipment wahnsinnige Hypes. So, ich bin auch zum Beispiel großer John Mayer-Fan, ich liebe seinen Sound, aber ich bin der Meinung, John Mayer klingt nicht deshalb so gut, weil er über so schweineteure Amps spielt und noch einen echten Clone von damals hat oder irgendwie einen TS-10 spielt, der mittlerweile auch irgendwie über 500 Euro gebraucht kostet. John Mayer hat halt einfach ein wahnsinniges Gefühl für Ton und der hat halt ein wahnsinnig dynamisches Spiel mit der Gitarre. So, also diese ganzen Feinheiten, die diesen John Mayer Sound ausmachen,
sind in ihm drinne.
Nicht genau, die sind in ihm drinne. So, dem kannst du wahrscheinlich auch irgendwie einen Marshall geben und eine Paula und es wird immer noch wahnsinnig geil nach John Mayer klingen. So, ich meine, das wird ja seit Jahrzehnten gepredigt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es wichtig und gut ist, sich mit dem richtigen Equipment zu befassen, aber
Es ist die Mischung aus beiden.
Genau.
Man halt nicht nur sein Wissen über sein Spiel hat, das, wo ich halt die Jahre sehr extrem nur drauf geguckt habe, dass ich mehr und mehr Wissen und Awareness und einfach dieses Bewusstsein über mein Spiel bekomme, sondern dass man da halt eben auch das Bewusstsein darüber kommt, wie wirkt sich das, was ich spiele, in Kombination mit dem Sound aus. So. Und das ist so das, was mir fehlt zum Beispiel. Wo vielleicht andere Leute mehr Wissen drüber haben. Also ich werf mal die These in den Raum, es ist einfacher, sich über den Equipment-Kram eben auseinanderzusetzen, weil das ist Wissen, was du wirklich nur erlernen musst und hören musst, als jetzt, ich sag mal, das Ding auf der Gitarre, weil da musst du nochmal Fingerfertigkeitsskills, die da reinkommen. Ja. Deswegen viele wahrscheinlich auch eher diese Route gehen, weil die halt auch ein bisschen die einfachere Route ist, ohne das jetzt abwertend damit zu meinen.
Ja, es ist ja immer so ein bisschen, viele erhoffen sich dann auch, jetzt, wenn ich das Pedal kaufe, dann bin ich da. Ja. Das Problem ist, das ist das Pedal vor dem nächsten Pedal oder die Gitarre vor der nächsten Gitarre.
Richtig. Das hört ich habe letztens zum Beispiel, ich muss mal die Nachricht kurz suchen und vorlesen. Ich sag nicht von wem, das ist keiner, der hier zuhört, weil das ist, glaube ich, irgendein Inder oder sowas. Mal sehen, ob ich die schnell finde. Nee, wirklich, der hat mir geschrieben, ich habe jetzt den Amp und ich habe jetzt die Gitarre. Klinge ich jetzt wie Steve Vai? Kann ich jetzt Steve Vai klingen? So war die Nachricht quasi. Geil. Warte.
Könntest du, wenn du üben würdest, wahrscheinlich.
Habe ich auch gemeint. Ja, also mit dem Equipment kann man das schon so machen. So ist es jetzt nicht. Aber es steckt halt noch viel mehr dahinter, als nur, ich sag mal, den richtigen Amp zu kaufen. So, und das ist, glaube ich, diese Illusion, die Leute eventuell abmachen haben. Ich glaube, ich finde aber die Nachricht leider nicht mehr. Aber wie gesagt, so war sie quasi. War, hey, ich habe den Amp, ich habe die Gitarre, kann ich jetzt wie Steve Vai klingen.
Mhm. Ja. Weißt du, wie ich das immer vergleiche? Stell dir das so vor, du hast einen super geilen Song. Nimm mal jetzt zum Beispiel Bohemian Rhapsody. So, du kannst dir den jetzt anhören in einem Studio mit den besten Boxen überhaupt. Es wird dich umhauen. Du kannst diesen Song aber auch einfach über super billige Strandboxen hören. Der Song bleibt derselbe. Und so ist es auch bei Ne? Also ja. So kann man das vielleicht so ein bisschen.
Ja, ja, und es gibt auch Gitarrensounds, die klingen für sich gesehen.
Gar nicht so geil,
das total, ne? Oder die klingen auch total scheiße für sich gesehen. Aber mit dem Gitarristen und in dem Kontext ist es der Hammer. Also was mir letztens aufgefallen ist bei Can't Stop von den Chili Peppers, was ja auch so ein beliebtes Gitarristenstück ist, der Clean Sound, den er da spielt, beim Riff, der ist sehr flach und eigentlich total mittig und ätzend, aber in Kombination mit diesem aggressiven Spiel und einfach so diesen geilen funky Mutes, die er im Spiel hat, und in dem Kontext von der Rhythmusmannschaft der Red Hot Chili Peppers klingt das einfach nur geil. So, du hörst nur das, was du hören willst, aber würdest du da jetzt irgendwelche Wanderakkorde drauf spielen, wäre das eine Katastrophe.
Ja. Ja, das ist halt, ich finde das super spannend. Und ich finde es auch, das sind jetzt vielleicht auch viele Dinge, wo manche Leute sagen, boah, das haben sie schon 100 Mal gehört. Aber für mich, das ist halt so eine neue Welt. Ich finde das so super.
Total interessant. Ne?
Und da ist halt dann auch wieder, finde ich, das Geile eben mit dem Digitalen, wie ich sage, die Möglichkeit, das habe ich letztens bei der Folge mit Nico auch gesagt, ich kann halt hier mit Drag and Drop einfach verschieben und gucken, was passiert. Ich kann hier das Delay nehmen und sagen, okay, das Delay ist jetzt hinter dem Amp. Das Delay ist vor dem Amp. Was das für ein komplett anderes Delay ist.
Absolut.
Ja. Delay ist vor Verzerrung. Wird das Delay nochmal verzerrt. Ich meine, es ist ja auch logisch. Man muss sich einfach nur vorstellen, was passiert mit dem Signal? Wo geht's durch so?
Ja.
Und was passiert, wenn ich sage, das Delay ist vor dem Verzerrer, dann wird klar, das Delay auch nochmal verzerrt und so. Und das Ding ist halt, und sowas, wenn du halt, glaube ich, eine ungeduldige Person bist, was sowas angeht wie ich, wo es dann darum geht, Kabel reinstecken, Kabel rausstecken, hier das Pedal irgendwo hin, dann hast du da Chaos und Pedalboard nicht aufgeräumt, weil bei mir ist eh nichts aufgeräumt, außer das Gitarrespielen und so weiter und so fort.
Und da hast du natürlich, das natürlich in der digitalen Welt gewaltige Vorteile, ne? Da machst du Drag and Drop. Ja. Da musst du dich erstmal bücken, musst alles auseinanderpflücken, da musst du dir wieder den Netzstecker suchen, da musst du das wieder machen und Batterie wechseln.
Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch mit Wawa, dass ich, als ich meine ersten Wawas bekommen habe, dachte ich mir, das klingt alles total scheiße. Warum klingt das denn nicht wie Kirk Hammett etc.? Ja, weil das Wawa
halt eins zu wenig hattest.
Genau, eigentlich eins zu wenig. Weil das Wawa halt dann der Wawa-Sound dann nochmal durch die Verzerrung und das Delay gegangen ist quasi, anstatt dass ich den halt woanders hingesetzt habe und so weiter und so fort. Also das hat viel mit so, ich glaube, das vielleicht frustriert dann auch Anfänger, die sich denken, ich habe mir jetzt dieses geile Delay geklaut.
Geklaut ist auch geil, ja.
Ich habe mir dieses geile Delay gekauft, aber warum klingt das denn so scheiße, wenn ich das so spiele?
Aber auch da wieder aufpassen, weil vielleicht klingt es jetzt für dich im Kontext.
Genau, ne? Du weißt, was ich meine. Das ist ein Effekt, den man nutzen kann, aber so klingt er jetzt erstmal kein Lead-Sound-Delay. Und vielleicht sind Anfänger erstmal ein bisschen irritiert, so warum klingt das jetzt nicht wie Steve Vai? Weil sie das Delay hinter den Amp schalten müssen. Oh yeah. Da klingt es wieder gut. Sehr schön. Und dieselben Effekte hat man quasi, also würde man sagen, hat man mit Chorus, mit Reverb, ich meine, okay, Chorus, Reverb, Delay, ist das ja nicht im Prinzip alles dasselbe, nur anders, also war das nicht mal, dass ein Chorus ist eigentlich ein Delay, nur mit einer Modulation noch drin und so weiter und so fort?
Nicht so ganz. Ein Chorus...
Okay, Justin verbreitet wieder Halbwissen.
Ja, genau, also ein Chorus doppelt im Prinzip das Signal und verstimmt das gedoppelte Signal leicht.
Genau, aber macht ein Delay, verdoppelt das nicht eigentlich auch ein Signal, nur rhythmisch hinter dem eigentlichen Signal?
Naja.
Es geht doch eigentlich, ein Reverb ist doch auch eine Art von Signalverdoppelung,
oder? Ist das nicht alles einfach? Ja, dann wären Verzerrer auch irgendwie, beziehungsweise dann wären Delay auch ein Signalverzerrer, je nachdem aus welcher physikalischen Achse man es betrachtet, ja, aber grundsätzlich unterscheidet man da schon in zeitbasierte Effekte, das wären Delays, Reverbs, ganz grob gesagt, in Modulationseffekte, Phaser, Chorus, Flanger, was da auch immer alles so ist, Univibes, dynamische, da zählen, ja, da, als erstes Kompressor, ein Booster würde ich auch noch dazu zählen. Verzerrung würde ich einfach mal als eine Kategorie sehen. Genau, und Filter wäre auch nochmal so eine Geschichte. In Wawa zum Beispiel ist auch nochmal ein Filter. Es gibt da Überschneidungen, aber ja.
Aber jetzt zum Beispiel, genau, ich bin jetzt mal rumexperimentieren. Ich bin gerade voll heiß, ey. Das macht mich gerade mega geil. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Verzerrung nehme und die mal am Ende von der Kette setze, was passiert denn dann?
Wow. Ja, auf jeden Fall ein besonderer Sound, ja.
Ja, interessant. Ja, so kann man auch seine Sounds kreieren, ja. Du hast vorhin gesagt, dass das Cabinet eigentlich im Prinzip auch grob gesagt nur eine Form von EQ ist. Könnte man dann zum Beispiel Cabinet mit einem EQ, also wenn ich das Cabinet jetzt lösche, aber den EQ quasi so einstelle, dass er ganz oben alles abschneidet, hätte man dann einen ähnlichen Effekt, wie wenn ich ein Cabinet reinsetzen würde?
Prinzipiell ja. Das war auch der Weg, wie ganz lange Zeit Cabinets simuliert wurden. Also bei den analogen Simulationen wurde das mit Hardware gemacht, dass man dann einfach passive Bauteile in die Signalkette gehängt hat, die dann eine bestimmte Filterkurve gezeichnet haben. Digital.
Wo gab es das? War das dann bei Transistoren? Nee,
zum Beispiel ganz bekannt. Redbox. Wahrscheinlich auch eine der erste Redbox, genau. Das war im Prinzip eine DI-Box, die so eine Speaker-Simulation drin hatte, eine analoge. Und konntest du in den damaligen Zeiten schon eigentlich einen ganz guten Sound über die PA fahren. Es klang natürlich nicht wie ein Lautsprecher, aber ich fand Redbox immer eigentlich, man konnte ein Gig mitspielen.
Ja klar, weil was du bei Lautsprechern halt auch noch hast, ist zum Beispiel die Positionierung vom Mikrofon und solche Geschichten. Das kannst du ja bei so einer Redbox wahrscheinlich jetzt nicht so ad hoc verändern, dass du hingehst und das Mikrofon mal von der, wie heißt das, Charlotte.
Genau, ja, da hast du dann im Zweifelsfall einen Schalter, der dann On-Axis, Off-Axis sagt. So, du bist halt sehr festgefahren. Hat auf der anderen Seite den Vorteil, du musst nicht viel mit rummachen. Du hast halt entweder oder und ansonsten konzentrierst du dich auf die anderen Teile und hast halt nicht
10.000 Parameter. Und es kann kein Bassist gegenkommen und auf einmal ist das Mikrofon
du hast halt einfach weniger Stellschrauben und dadurch bist du vielleicht dann auch schneller am Ziel. Bei der digitalen Welt ist es natürlich alles ganz anders. Also das, was analog gemacht wurde, war auch lange Zeit der Weg, das digital nachzubilden, einfach mit einer bestimmten Filterkurve. Mittlerweile ist man so weit, dass man da auch die dynamischen Eigenschaften von einem Speaker nachempfinden kann. Also wenn du jetzt einen Speaker im Raum hast, der klingt halt leise gespielt anders als laut gespielt. Und wenn du halt irgendwie einen Akkord leicht anzupfst oder volles Rohr reingehst, verhält er sich einfach anders. Und mittlerweile ist man so weit, auch das nachzubilden. Und das macht halt dieses berühmte Spielgefühl aus, weshalb viele sich da noch gesträubt haben vor der digitalen Welt, weil es dann einfach, es hat sich nicht richtig angefühlt. Es klang zwar oft gut, aber es hat sich manchmal nicht richtig angefühlt.
Ja, das ist ja das, was Kemper damals dann so groß auch gemacht hat, dass sie diese dynamischen Punkte reingebracht haben. Wobei, wenn du bei Kemper dann was im EQ verändern möchtest, dann ist die digitale Berechnung wieder nicht mehr so gut. Oder das, was dann X-Effects auf halt eben der rein digitalen Ebene, glaube ich, sehr gut gemacht hat.
Ja. Genau, ja. Kemper X-Effects. Kemper hat, ich glaube, es war letztes Jahr, diese Dynamic EQ-Geschichte rausgebracht. Mhm. Ich bin kein Kemper-Player, habe bisher auch nur kurz das Ding ausgetestet, aber was oft ein Kritikpunkt war, dass der EQ nicht arbeitet wie ein typischer Amp-EQ.
Genau, also auch genau. Das ist auch die Kritik, auch die ich immer hatte
an Kemper-User. Es ist quasi, wie wir jetzt ausgetestet haben, reagiert er eher wie so ein EQ ganz am Ende der Signalkette, so ein Mischpult-EQ. Und bei diesem Dynamic EQ haben sie dann versucht, diese...
Ach, du meinst jetzt Liquid Profiling, ne?
Liquid Profiling, das, genau. Ja, da sind sie dann mal rangegangen und haben gesagt, okay, wir versuchen das noch mal ein bisschen zu tweaken, dass es sich einfach mehr anfühlt wie ein Amp EQ.
So. Cool. Besitzt du denn selber auch digitale Sachen?
Ja, ich besitze ein Ajax Stomp. So die kleine Version von Helix. Ich habe fürs Recording Amplitude ist das. Mhm. Tatsächlich auch die Vollversion. Ich finde auch, also man muss da meiner Meinung nach mit Plugins immer ein bisschen schauen. Mich nervt da manchmal die Latenz, aber ich finde, dass Amplitude an sich ziemlich gut klingt.
Auch gute Effekte, ne?
Meint ja, man gar nicht. Ja, ja, also in der Vollversion wahnsinnige Auswahl und macht irgendwie enorm Spaß. Und ich habe mir jetzt zufällig letztens erst ein altes XFX gekauft, das habe ich aber noch nicht gänzlich ausgecheckt.
Das Einser oder das Zweier?
Das Ultra tatsächlich.
Ach, das Ultra, okay.
Ah, also ja. Dazwischen. Mhm. Und ich habe es bisher nur mal angeschlossen, habe da so ein bisschen mit rumgespielt, aber ich finde auch das über eine Studio-Abhöre macht das auch schon Spaß.
Ja.
Und
ja,
darum geht's doch letztendlich, ne?
Genau.
Ich glaube, man muss sich ein bisschen davon frei machen. Also, man muss ja immer unterscheiden zwischen Modeling und Capturen, ne? Ja. Wenn es um Thema Modeling geht, ist doch scheißegal, was da draufsteht. Ob das jetzt der JCM 800 ist, ob das der Mesa ist. Klingt's gut? Ja. Mach Musik mit? Super.
Genau.
Ja. Immer dieses Nacheifern. Es muss genau so klingen. Ist doch eigentlich scheißegal.
Nee, genau. Ne? Also, wie ein Amp-Techniker, den ich sehr schätze, mal gesagt hat, als ich da damals mit einem PVJSX ankam und total begeistert war, boah, der hat irgendwie in jedem Kanal nochmal zwei Modes und drei Kanäle und pipapo. Und er hat gesagt, brauchst du das? Und ich meinte, naja, eigentlich nicht. Und er meinte, ja, ein guter Amp, der braucht doch nur einen Sound und zwar deinen Sound. So, und
das ist... Da hat er direkt das mit auf den Weg gegeben.
Ja, gehe ich direkt zu Engel hin und sagte, hier, das ist euer neuer Marketingspruch.
Ja.
Er braucht einen Sound, deins.
Ja, das ist nicht ganz die Engel-Philosophie, aber ich meine, die Engel-Teile...
Das sind halt die Leute, die ich kenne.
Ja, ja, die könnte ja auch einen ganz puristischen Amp irgendwie mit einem Gain-Regler und einem Tone-Regler geben und das wäre mal was anderes. Aber ja, im Endeffekt... Solange man sich irgendwie damit wohlfühlt und sagt, ja, geil, es macht Spaß, ich habe auf der Bühne Spaß, den Leuten gefällt's, nicht zu sehr verrückt machen wegen den Details.
Ja,
genau.
Ja. Eher verrückt machen wegen den spielerischen Details, ob das Picking sauber ist.
Richtig, genau.
Da könnt ihr euch verrückt machen.
Also,
so wie ich, nach jedem Auftritt, ich erstmal weinend von der Bühne gehe. Yeah.
Genau, ja, so ich habe mich ziemlich viel mit Gear befasst, aber was du da teilweise einfach nur zum Dudeln nebenbei spielst, das kann ich physikalisch teilweise nicht nachvollziehen. So, ich bin, ich würde sagen, so Gitarren, als Gitarrist bin ich mittelmäßig, aber ja, das ist, da hat so jeder seinen Schwerpunkt, würde ich sagen.
Mhm. Ja, genau, das ist das Ding. Ich meine, das kostet ja auch Zeit. Fabian wollte mir vorhin auch noch was sehr Weises erzählen. Ich gesagt, Fabian, warte, bis die Aufnahme
an ist. Nein, weil
uns dein Wissen.
Du sagtest ja vorhin, ja, das macht jetzt voll Bock und rumschrauben hin und her. Und ganz wichtig, glaube ich, beim Sound-Einstellen ist, mach's nicht zu lange am Stück. Das ist genauso wie wenn du Musik mischt. Ich sag mal eine halbe Stunde und dann machst du eine Pause. Das ist so wichtig, weil hinterher hört sich alles entweder geil an und am nächsten Tag total scheiße oder alles klingt einfach nur noch schlecht.
Ja.
Die Ohren sind sehr sensibel.
Den Cut finden, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt so. Das habe ich manchmal, wenn ich Content kreiere, dann mache ich hier was, nehme ich einen Reaper auf, tue das in mein Audioprogramm, bounce es runter, ist auf dem Handy und ich denke mir, es klingt ja voll scheiße auf dem Handy. Wieder alles zurück und so weiter und so fort. Und du kriegst einfach nicht hin, bis man halt dann irgendwann sich selber sagen muss, nee, ist halt jetzt so. So, mir wird mal gesagt, mach Dinge fertig, nicht perfekt.
Ja.
So, und lerne daraus und mach's beim nächsten Mal halt besser.
Weil das Ding ist, es ist ja nie perfekt. Es gibt immer was zu meckern. Das ist beim Spielen so, ist beim Sound so, ist im Leben so. Es ist nie perfekt.
Und der Bedarf, der verändert sich auch. Auch das war was so. Ich hab vor 10 Jahren einen ganz anderen Sound gespielt als den ich heute spiele. Und das ist auch okay, dass man das halt akzeptiert. Ja, okay, wenn ich jetzt da jahrelang nach dem Heiligen Gral suche, naja, aber macht auch irgendwie Spaß.
Haben die Ritter von der Kokosnuss schon gemacht.
Ich wollte auch gerade die Ritter von der Kokosnuss machen. Ja, genau dasselbe. Weil sie ihn ja nie finden.
Genau.
So, das ist das Ding, sie finden ihn. Dieser Film endet so komisch. Ja.
Ach, genau. Das Kaninchen.
Das ja. Cool. Nee, sehr, sehr geil. Geronimo, wir kommen zum Ende, weil, super, aber das war eine geile Folge. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, wieder viel gelernt. Viel sehr interessantes Wissen weitergegeben. Das war eine gute Entscheidung, auf dich zu hören und dich in den Podcast mit reinzulassen. Nein, mega, mega cool.
Danke für deine Zeit.
Wir bedanken uns sehr, dass du da warst. Genau, danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Bitte, bitte. Und wir bedanken uns natürlich auch unseren Zuhörern da draußen, unseren Supportern. Supporten könnt ihr uns, wenn ihr zum Beispiel auf Spotify geht oder auf iTunes und dort einfach 5 Sterne gibt oder einen Kommentar hinterlasst, einen netten Kommentar bitte. Und ja, natürlich auch weiterhin Let's Talk Guitar zuhört. Super, Fabian, danke dir für das Podcast.
Ja, Geronimo,
danke dir, dass du da warst. Gerne. Und dann würde ich sagen, wir hören uns auf bald. Viel Spaß beim Üben. Kauft euch irgendein digitales Ding. Wie gesagt, das will jetzt keine Werbung für Moa machen. Ich habe es zwar geschenkt bekommen, aber das Ding ist relativ günstig. Muss ja nicht direkt das Quad Cortex sein. Aber sowas, um einfach ein bisschen rumzuspielen. Gibt ja auch geile Plugins, wo man rumspielen kann.
Ja, absolut.
Kann und schon mal direkt auch wissen kann oder diese Erfahrung eben.
Ganz ehrlich, kann. Mittlerweile gibt es so viel gutes Zeug. Du kannst eigentlich kaum noch Scheiße kaufen. Das ist wirklich so.
Ja. Ne? Das
auch die günstigen Sachen, die sind echt
also so gut. Also die Zeiten vom VAMP sind vorbei. So.
Ja. und ich wette mit dir, selbst da, wenn du ein bisschen Ahnung hast, kannst du auch noch was Gutes rausholen.
Ah, natürlich.
Wahrscheinlich,
ja. Sehr geil. Leute, ich bedanke mich und wir hören uns auf bald. Macht's gut.
Bis dann.
Bis dann.
Bye-bye.
Ciao, ciao. Tschüss.